Deutschlandfunk, Information und Musik.
EHEC, Ebola, SARS und nun das aktuell grassierende Coronavirus. Alle Jahre wieder wird unser Alltag von einer neuen Epidemie gestört, die die hochentwickelten Industriegesellschaften scheinbar genauso verunsichert wie die Pest das Mittelalter oder die spanische Grippe 1918 ganz Europa. Doch sind diese Situationen tatsächlich vergleichbar? Die Zahl der Toten ist es sicherlich nicht, aber die Aufregung, die Angst und die große Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit ist schon erstaunlich. Besonders, wenn man bedenkt, dass wohl mehr Menschen in diesem Winter an der gewöhnlichen Grippe sterben werden als an diesem Coronavirus. Professor Wolfgang Eckert, Medizinhistoriker an der Universität Heidelberg, hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie Staaten und Gesellschaftsformen in verschiedenen Epochen auf Epidemien und Seuchen reagiert haben. Von ihm wollte ich wissen, warum wir diesem Virus aus China so viel Aufmerksamkeit schenken, obwohl die Grippevariationen in diesem Winter hier in Europa mehr Todesopfer fordern werden.
Ja, das ist nicht einfach zu erklären, denke ich. Es hängt wohl damit zusammen, dass es sich einmal um ein neues Virus handelt, das noch so noch nicht aufgetreten ist. Zum anderen, dass jetzt doch ganz offensichtlich in China wenigstens die Erkrankungszahlen und die Todeszahlen relativ schnell steigen, obwohl sie immer noch sehr niedrig sind, verglichen mit den großen Pandemien oder mit den großen Seuchen, die wir in der Geschichte kennen. Und dann ist es natürlich auch sozusagen die Angst, die sich dann durch die Medien sehr stark verbreitet. Wir leben in einem medialen Zeitalter. Es gibt nicht nur die klassischen Medien, auch die sozialen Medien. Die Informationen verbreiten sich sehr viel schneller als früher. Die Leute wollen sich schützen. Und der Staat hat natürlich auch viel zu verlieren, gerade jetzt auch der chinesische Staat im Umgang mit dieser Krankheit verglichen mit der SARS-Epidemie von 2002, 2003. Das führt alles zu Reaktionstypen in der Bevölkerung, die so ein bisschen hysterisch wirken, aber noch weit von Massenhysterien entfernt sind, wozu es auch eigentlich gar keinen Anlass gibt.
Was sagt denn der Umgang mit Seuchen bzw. der Umgang mit Epidemien und Pandemien über die Staatsform aus? Sie haben China gerade schon ganz kurz angesprochen.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die erste große Seuche, über die wir sehr genau Bescheid wissen, das ist die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert. Die vollzog sich ungefähr 541 nach Christus auf dem Höhepunkt der Herrschaft des Kaisers Justinian. Das war ein Ereignis mit ungefähr 20 bis 30 Millionen Toten. Darauf hat der Staat relativ schwach reagiert. Er wusste nicht, was er tun sollte. Vermutlich ist aber durch die vielen Todeszahlen und durch die Konzentration, die diese Seuche erforderte dann, und auch durch die Ablenkung, vermutlich ist dadurch die sogenannte Restauratio Imperii, also die Wiederherstellung des großen Römischen Reiches, nicht mehr zustande gekommen. Das hat Justinian nicht geschafft. Also da hat die Seuche noch massiven Einfluss auf die Staatsform gehabt. Bei späteren Verläufen, etwa beim Schwarzen Tod im 14. Jahrhundert, da können wir ja nicht von einem Einheitsstaat sprechen, denn das ist ein multistaatliches Geschehen in Europa mit vielen Herrschaften. Aber wir sehen doch, dass diese Seuche auch nicht nur als Epidemie auftrat, sondern dass sie auch auf ein geschwächtes Europa traf, mit agrarischen Krisen, mit kleiner Eiszeit, mit großen Verunsicherungen, mit Kriegszügen. Also da auch eine Koinzidenz. Die spanische Grippe, um die zu nennen, sehr problematisch, 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs. Die hat sicherlich nicht zum Ende des Ersten Weltkriegs beigetragen, aber sie trifft Europa in einer Situation der Schwäche insgesamt. Die Kriegsparteien sind ermüdet. Das heißt, Staat spielt keine maßgebliche Rolle, aber Staat versucht immer, eine Rolle zu spielen, so er denn kann. Das beginnt allerdings erst sehr viel später. Das beginnt erst im 14. Jahrhundert durch die Einrichtung von Quarantäne. Die Italiener fangen damit an, Quaranta, die Absperrung von 40 Tagen. Nicht sehr wirkungsvoll, weil wer Geld hatte, konnte sich rauskaufen. Und dann setzt sich das fort mit ähnlichen Maßnahmen. Medizinisch konnte man nicht viel machen, weil man da überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie solche Pestzüge entstehen und wie sie weitergegeben werden. Man wusste zwar, dass sie von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, die Infektionen, aber auf welche Weise, das war völlig unklar. Man dachte an schlechte Gerüche, an Dämpfe, an Ausdünstung, an die Konstellation der Gestirne. Ärztekommissionen, die zusammentraten zu Gutachten, die stießen meist ins Leere. auch bei der Cholera, beim ersten großen Cholera-Zug, der Europa erreicht in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, sind die Staaten anfangs hilflos. Aber sie sehen diese Seuche kommen, ganz langsam. Man weiß, sie kommt aus Indien, sie ist dann irgendwann in Astrachan, in Mittelasien, sie ist dann in Moskau, auf einmal ist sie in Warschau und man versucht sozusagen große Abriegelungen herzustellen, Kontumazstationen, also Auffangstationen, wo jeder sich durchsuchen lassen muss, sogar die Post wird durchsucht, ob man irgendwelche Pesterreger findet, Erreger natürlich nicht, aber Pülverchen und weiß Gott was alles. Alles war verdächtig, hat aber auch nicht geholfen. In Paris ging das sogar so weit, dass man 1832 noch dachte, die Cholera sei durch Vergiftungsbanden ausgelöst. Paris stand noch unter dem Einfluss der Julirevolution von 1830. Die politischen Fronten waren noch gegeneinander gestellt. Man vermutete Saboteure. Und ein Schlachtruf der Bürger war à la lanterne. Also wie bei der Französischen Revolution, hängt sie auf, die Vergifter. Das ist dann auch geschehen. Darüber berichtet Heinrich Heine. Mhm. Also die Reaktionstypen des Staates und der Bevölkerung sind sehr unterschiedlich.
Aber haben die sich geändert? Also Sie haben ja gerade die Brunnenvergifter genannt. Sucht man nicht auch heute immer noch irgendeinen Schuldigen?
Ja, das tut man. Heute sind die Schuldigen allerdings nicht mehr die Brunnenvergifter, sondern das sind sozusagen Gerüchte, auch ja Mythen im Grunde genommen von der Freisetzung von Viren aus irgendwelchen militärischen Laboratorien. Davon ist auch weniger als die Hälfte wahr, wenn überhaupt irgendwas davon wahr ist. Solche Vorstellungen geistern jetzt auch wiederum, dass dieses aktuelle Virus aus irgendeinem Laboratorium entlassen worden sei. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Tier-Mensch-Passage geschafft hat, dieses Virus, und dann eben auch sozusagen die Mensch-Mensch-Passage. Das haben wir schon häufiger erlebt. Das war bei SARS ganz ähnlich. Das ist bei der Hühnergrippe ist es ganz ähnlich gewesen. Das ist eben sozusagen der Faktor Menschenmasse, schlechte Hygiene, relativ schlechte Seuchenkontrolle beziehungsweise schlechte Kontrolle im Umgang mit solchen Phänomenen. Das sind heute die Faktoren, die Klassiker sozusagen, dass man jemanden verantwortlich macht, wie die Juden im Mittelalter, die dann in Pogromen erschlagen wurden, verbrannt wurden, weil man dachte, sie hätten die Pest gebracht. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind wohl die Mythen des Kalten Krieges, die heute noch fortwirken.
Haben Sie das Gefühl, dass der medizinische Fortschritt, der ja durchaus da ist, auch in China, dass der gegen die Globalisierung läuft?
Ich glaube nicht, dass der medizinische Fortschritt gegen die Globalisierung läuft. Die Globalisierung ist nicht zu stoppen. Das ist ein Phänomen, mit dem wir leben müssen, dass mit der Globalisierung, vor allen Dingen mit der Globalisierung von Transport- und Kommunikationsmitteln, vor allen Dingen von Transportmitteln, sich auch eine sehr viel schnellere Entwicklung von Pandemien vollzieht. Sie sehen das ja ganz deutlich, in welcher Geschwindigkeit in wenigen Tagen diese Erreger über den Luftweg höchstwahrscheinlich aus China nach Europa, in die USA und weiß Gott wohin gelangt sind und jetzt überall da isoliert werden. Das ist Globalisierung. Medizinischer Fortschritt ist insofern gefordert, als man jetzt in der Lage ist, schon sehr intensiver durch die Bestimmung der DNA dieser Erreger nach Impfstoffen zu suchen. So gesehen spielt die Globalisierung oder hat die Globalisierung keinen Einfluss auf den medizinischen Fortschritt.
Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte tatsächlich, dass die Globalisierung ja die Ausbreitung von Erregern extrem beschleunigt und dass der medizinische Fortschritt da eigentlich nicht mitkommt.
Das ist richtig. Die Globalisierung beschleunigt die Verbreitung der Erreger ganz extrem. Wenn Sie sich ins Flugzeug setzen, dann ist der Erreger innerhalb von 10-12 Stunden ist er auf einem anderen Kontinent. Das war früher etwas anders, bisschen langsamer. Aber durch den Schiffsverkehr, die Cholera zum Beispiel, hat dann innerhalb von wenigen Wochen die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht. Sie ist per Schiff nach England gekommen, von England zurück per Schiff nach Frankreich. Interessanterweise ist der französische Cholera-Ausbruch 1832 einer, der aus England kam und nicht über die Kontinentalbrücke. Also das waren dann ein paar Wochen. Heute sind das Stunden. Aber heute haben wir wesentlich bessere Möglichkeiten der Kontrolle. Wir können Fieber messen, wir können molekulare Bestimmungen vornehmen, wir können den Erreger bestimmen, wir können sehr schnell feststellen, wann Patienten an dieser Krankheit erkrankt sind und können sie dann isolieren. Das sind Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte.
Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz mit dem öffentlichen Umgang mit solchen Epidemien sprechen. Ich war bei der Recherche etwas erstaunt. Die spanische Grippe hat mehr Menschen sehr schnell dahingerafft als der Erste Weltkrieg. Dennoch, auch wenn das so ein feststehender Begriff ist, weiß man darüber sehr wenig. Man weiß natürlich, welche Künstler in der Zeit dahingerafft wurden, aber man weiß eigentlich nicht sehr viel über die Schnelligkeit, mit der das zugeschlagen hat. Auch die vielen Menschen, die gestorben sind, das ist eigentlich nicht mehr im kollektiven Bewusstsein. Man hat also meiner Ansicht nach relativ gelassen darauf reagiert, während jetzt halt SARS oder eben dieses aktuelle Virus doch für relativ große Unruhe sorgt, möchte ich es mal nennen.
Naja, die spanische Grippe ist eine, auf die man schon vorbereitet war. Man sah sie kommen. Man sah ja, wie erkrankte Soldaten aus den Vereinigten Staaten per Schiff auf den Kontinent transportiert wurden. Dann war sie da, verbreitete sich auch sehr schnell. Aber was hätte man tun sollen? Es sind Ideen natürlich geäußert worden. Man hat die Schulen geschlossen, man hat den Kinobesuch verboten. Aber viel tun konnte man nicht gegen diese Grippe. Pandemien im kollektiven Bewusstsein, auch nach in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sind auch wahrgenommen worden, aber haben auch nicht zu solchen Panikreaktionen geführt, etwa die asiatische Grippe 1957 oder die Hongkong-Grippe 1968, auch mit ungefähr 1 bis 1,5 Millionen Opfern global. Teilweise finden diese Reaktionen dann sozusagen in der Mikrosozialität statt. Also beim letzten großen Ausbruch der Pocken zum Beispiel 1970 im Sauerland, da haben die Leute im Sauerland auf der mikrosozialen Ebene in den Dörfern und in den kleinen Städten relativ panisch reagiert oder in Heidelberg hier auch zum Teil, als sie wieder auftauchte. Aber diese großen Reaktionstypen von Panik, gesellschaftlicher Verunsicherung, Religiosität, Zuflucht zu Heiligen, apokalyptische Vorstellungen, das alles spielt bei den modernen Seuchen keine große Rolle mehr.
Das heißt, wir sind doch etwas gelassener geworden?
Ja, ich denke, wir sind etwas gelassener geworden und haben auch Anlass, gelassener zu sein.